Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly Selector Crazy Sonic.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seid gegrüßt zu einer weiteren Ausgabe des Clubkultur-Podcasts mit mir, mit Rudi Warne, aka Crazy Sonic. Endlich ist die Fußball-Weltmeisterschaft vorbei und ich sage es ganz ehrlich, mir war sie am Ende auch schon ein bisschen zu lang. 104 Spiele, habe natürlich nicht alle gesehen. Ein Turnier, das sich vom 11. Juni bis zum 19. Juli über fast 6 Wochen zog. Das war ein bisschen weniger Fußballfest als beinahe schon eine neue Jahreszeit. Für das Wiener Clubleben wirkte die WM wahrscheinlich eher wie ein Beruhigungsmittel. Viele Spiele begannen aufgrund der Zeitverschiebung ja erst spät abends, manche sogar mitten in der Nacht. Das führte zu privaten Fernsehrunden und Homepartys, aus denen man danach nur noch seltener als sonst den Weg in den Club fand. Wer Mitternacht bereits mit Chips, Bier und Verlängerung auf der Couch saß, der entwickelte anschließend meistens keine ausgeprägte Sehnsucht mehr nach einer Garderobenschlange bzw. einer Schlange vor der Tür. Gott sei Dank gab es wenig Verlängerungen. Und am Ende gab es einen verdienten Weltmeister in einem eher schwachen Finale. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Das Thema ist ja das Nachtleben in Wien und Umgebung. Wir haben ja auch immer wieder Berichte aus den Bundesländern. Wir haben zum Beispiel letztes Mal Marvin Alois da gehabt, der über Mixmag in der Alps berichtet hat, einem kleinen Wochenendevent in Fellen, der, wenn man den Berichten glauben darf, ausgesprochen gut gelungen ist und auch vom Wetter Glück beseelt war, wenn ich das so sagen darf. Abseits davon nimmt das Wiener Nachtleben seinen gewohnt behäbigen Sommerweg. Die ganz großen Neuigkeiten sind bislang ausgeblieben. Auch die großen Skandale, die wir in den letzten Jahren oft im Sommer hatten. Mit einer kleinen Ausnahme, die Pratersauna soll ja unter dem Namen Edison Pratersauna zumindest teilweise wiederbelebt werden. Allerdings nicht als jener Nachtclub, den viele noch in Erinnerung haben. Geplant ist eben jetzt zunächst mal ein Pop-up vom 23. Juli, also nächste Woche, bis Ende September. Bespielt wird ausschließlich der Außenbereich, also von Donnerstag bis Sonntag, jeweils zwischen 10 und 22 Uhr. Der Pool und auch der Beachvolleyplatz wurden saniert. Dazu gibt es DJs, ich nehme mal an, mit Hintergrundmusik und Drinks und eine kleine Spende. Platz soll für rund 300 bis 400 Menschen sein und der Eintritt kostet 7 Euro. Mal sehen, ob das aufgeht. Aber wer eine Wiederauferstehung der alten Pratersauna mit mehreren Floors, langen Nächten und verschwitzten Morgenstunden hofft, der sollte seine Erwartungen vorerst eher niedrig halten. Denn der Indoor-Club bleibt weiterhin geschlossen. Ja, und da waren ja noch andere Sachen, nämlich jene, dass nach der Insolvenz der früheren Betreibergesellschaften die Location massiv verwüstet wurde. Glasscheiben, Böden und Teile der Einrichtung wurden beschädigt und selbst der Pool war zeitweise eher Müllgrube als sommerliches Sehnsuchtsbecken. Der Schaden soll im sechsstelligen Bereich gelegen sein. Dass nun zunächst nur der Außenbereich zurückkehrt, ist daher nicht unbedingt mangelnder Ehrgeiz, sondern wahrscheinlich die einzig realistische Variante. Mit der alten Pratersauna hat das Konzept vorerst freilich wenig zu tun. Es geht um Tagesgastronomie, ein bisschen Musik und einen Sprung in den wiederhergestellten Swimmingpool. Ob daraus dann noch irgendwann einmal mehr entstehen wird, das wird sich zeigen. Ich werde jedenfalls mal einen kritischen Blick hineinwerfen, samt Fuß ins Wasser. Daneben muss man natürlich auch noch das Image ein bisschen aufpolieren, aber das ist eine andere Geschichte. Ich werde natürlich da dranbleiben und schauen, ob im Prater da noch einmal irgendwas entstehen wird. Am Samstag, dem 1. August, wird die Wiener Sommerruhe dann deutlich lauter unterbrochen. Auf der Donauinsel feiert Isle of Summer seine Premiere. Die Festivalbetreiber kommen aus München, machen dort viele große Events. Die Firma dahinter heißt Permanent Entertainment GmbH und die Büroadresse ist folgerichtig auch in München. Die Herren dürften allerdings derzeit so beschäftigt sein, was ich auch verstehen kann, dass für ein Interview trotz mehrerer Anfragen leider keine Zeit blieb. Klein fällt auf jeden Fall die Premiere nicht aus. von 11 bis 23 Uhr werden auf 4 Bühnen mehr als 30 internationale und auch ein paar lokale Acts auftreten. Das Programm reicht von melodischem Techno, vom House bis zu Hard Techno, Trance und den unvermeidlichen Bounce, der uns ja momentan allen zusetzt. Mit dabei sind unter anderem Eric Britz, Camel Fat, Ben Böhmer Live, Who Made Who und auch Deborah De Luca, I Hate Models, Kobusil, Holy Priest und Hugel. Also doch einige ganz dicke Fische. Der Vorverkauf scheint ordentlich gelaufen zu sein. Die regulären Tickets befinden sich bereits in den höheren Preisstufen. Auch nach dem Festival wird an einigen Orten weitergefeiert. Im O-Club oder auch im Hotel Melia oder der Praterstraße. Wie sich diese neue Münchner Großproduktion auf Wiener Boden bzw. auf Wiener Inselgras niederschlägt, lässt sich natürlich erst danach beurteilen. Ob wir den Beginn einer neuen Festivaltradition erleben oder lediglich einen sehr großen, sehr lauten Import für einen einzigen Sommertag, darüber werde ich sicherlich auch noch weiter berichten können. Schön wäre natürlich, wenn dieses Event nicht am selben Wochenende stattfinden würde wie das zweite Festival, das das heutige Kernthema meines Podcasts darstellt, nämlich Paradiesgarten. Paradiesgarten nennt sich eines der grünsten Festivals Europas. Es verspricht seit 5 Jahren ein intimes Erlebnis in einer ziemlich außergewöhnlichen Kulisse, nämlich im historischen Harrachpark rund um Schloss Bruck in Bruck an der Leitha. Nur eine halbe Stunde von Wien entfernt, mit Nachtbussen zurück in die Hauptstadt und einer Verbindung bis Bratislava. Ein Festival also, das geografisch in Niederösterreich liegt, sein Publikum aber längst auch im urbanen Grenzraum zwischen mehreren größeren Städten sucht. Ganz 100% österreichisch, wissen wir ja auch, ist die Geschichte nicht. Paradiesgarten ist das Schwesterfestival des belgischen Paradise City und damit auch ein importiertes Erfolgsmodell, das hier mit regionaler Energie und vielen Acts, wesentlich mehr als das Isle of Summer, aus der Wiener Szene aufgeladen wird und nicht nur aus der Wiener Szene. Die Besucherzahlen sind über die Jahre deutlich gestiegen. Je nach Zählweise ist von mehreren tausend Gästen und das geht dann doch schon über die 10.000 hinaus im Jahr 2025 die Rede. Spannend ist auch der Anspruch des Festivals, Natur, historische Landschaft, aufwendige Kuratierung und ein möglichst nachhaltiger Festivalbetrieb. Gleichzeitig verursachte die Ausgabe 2025 laut eigenem Bericht etwa ca. 125 Tonnen CO2-Äquivalente, der größte Teil davon durch die Anreise des Publikums. Klassisches Camping gibt es inzwischen leider nicht mehr. Dafür sollen Bahn, Shuttlebusse und eine bewusste Nachtruhe die Belastung für Ort und Nachbarschaft begrenzen. Es gibt natürlich auch einen eigenen Awareness-Bereich, ein mobiles Support-Team und weitere ortsspezifische Projekte, die 2026 jetzt neu dazukamen. Etwa originalgetreu wird übrigens auch das Studio der Kollegen von Radio Rudina nachgebaut. Natürlich wäre es kein Festival oder kein lokales Festival, wenn man nicht auch große Unterstützer hätte. Und das ist auch gut so. Die ÖPP und andere sind hier tragende Säulen davon. Ja, Paradiesgarten will also vieles gleichzeitig sein, international und lokal, wachsend und intim, frei und gut organisiert. Und das ist es, finde ich, ästhetisch und ökologisch verantwortungsvoll. Ja, wie lange sich diese Gegensätze produktiv gut zusammenhalten, das wird sich weisen. Und es wird sich ebenfalls weisen, wann aus einem sorgfältig kuratierten Festival doch dann irgendwann auch eine besonders hübsch fotografierte Eventmaschine wird. Aber darüber spreche ich heute natürlich wieder einmal mit meinem Studiogast. Servus Felix, zum 4. Mal beim 5. Festival.
Servus Rudi, freue mich sehr hier zu sein.
Ein kleines Jubiläum heuer, wird das gefeiert?
Auf jeden Fall, wir feiern jedes Jahr Anfang August, Bruck an der Leitha, be there.
Be there. Schauen wir uns einmal die Entwicklung an. Es gibt ja die alten Podcasts übrigens zum Nachhören, das sage ich diesmal jetzt schon ganz am Anfang, weil ihr könnt ja dann, wenn ihr interessiert seid, anhören, was wir da von Anfang an immer gesprochen haben. Und ich musste da ja natürlich jetzt auch ein bisschen reinhören, um zu wissen, dass ich dir nicht immer dasselbe stelle. Aber wir können ja mal mit diesen Erfolgszahlen beginnen, die ja auch sozusagen veröffentlicht wurden. 2022 hieß es, waren 6.000 Gäste, richtig?
Ich kann nicht auswendig sagen auf 6.000, aber wenn ich es gesagt habe und wenn es irgendwo steht, wird es so ungefähr gewesen sein.
Ja, dann 8.000 im 23er, 12.000 im 24er und dann, wie viel waren es dann 2025 circa?
2025 waren es circa, ich würde sagen 16.000, wobei es immer darauf ankommt, wie du zählst. Es gibt ja mehrere Arten. Es gibt die Art und Weise, die wir in den Medien lesen und in der Presse lesen und die wir eigentlich als Veranstalter alle auch nehmen. Es ist nämlich drei Tage, drei Anzahlen von Besuchern zusammengerechnet.
Genau, das heißt aber natürlich, manche kommen dreimal.
Absolut, genau.
Und das ist ja auch immer das Lustige, wenn man so Festival-Werbungen sieht im Vorfeld. Da wird ja dann auch immer gerne ein bisschen mit Zahlen herumgeschmissen. Und jetzt der Letzte hier und der Letzte da. Macht ihr das eigentlich auch?
Absolut richtig. Ich mache es eigentlich ungern, weil gerade so eine Diskussion, du merkst, ich weiß es nicht einmal selbst auswendig, weil mir geht diese Zahl eigentlich, die gibt mir persönlich nicht sehr viel. Was mir am Herzen liegt, ist eher die Frage, seid ihr gewachsen und wann sind die Besucherinnen glücklich nach Hause gegangen?
Ich glaube, das sind sie. Und wenn man jetzt noch einmal das letzte Mal auf die Zahlen gehen, dann heißt es also von circa 16.000 wäre natürlich der Wunsch, jetzt wieder ein bisschen zu steigen. Ja, wenn man jetzt anfangen mit 6 und dann in 4 Jahren sind es 16. Also 20 wäre schön, oder?
20 wäre schön. Es kommt halt jetzt aufs Wetter drauf an. Ich glaube, wir bewegen uns dorthin, aber wir haben letztes Jahr eine Woche davor eine Wettervorhersage bekommen, die drei Tage Regenwetter angesagt hat und dann kämpfst du halt gegen die Windmühlen und dann da musst du wirklich fighten, dass die Leute dann tatsächlich kommen, weil es doch ein drei Tage Regen ist eine Challenge für alle.
Und ist es dann so, wir bringen ja diesen Podcast so eine Woche bevor das Festival beginnt, dass die Leute auch am letzten Drücker kaufen?
Absolut. Es wird immer später. Und Leute wollen sich immer später entscheiden. Sie nehmen auch zur Kenntnis und nehmen in Kauf, dass das Ticket das teuerste ist. Deswegen jetzt, ja, letzte Woche hatten wir gerade die Final Phase, bevor das wirklich das letzte Ticket, das ja auch dazu dient, dass man den Leuten sagt, kauft's früh, dann spart's euch ein bisschen was. Aber die Leute nehmen, man sieht, sie nehmen doch in Kauf immer mehr zu wissen, wie wird das Wetter oder habe ich dann echt Bock oder vielleicht fahre ich doch woanders hin. Das hat sich schon nach Covid sehr, sehr geändert.
Hast du schon so Vorhersagen für das Wetter angeschaut? Wir sind ja ein bisschen früher dran und ich habe mal gehört, dass alles, was 14 Tage Buyback ist, unseriös ist.
Ja, jetzt sind wir ja eine Woche davor. Aber alles, was nicht wirklich 5 Tage davor ist, ist eine Prognose mit einem gewissen Prozentsatz, aber 3 Tage davor wissen wir es.
Für euch wäre ein Heat Dome ja nicht schlecht, weil es ist.
Was ist ein Heat Dome?
Der Heat Dome, das war das, was wir Ende Juni hatten, dass sich so Omega hoch aufbaut und wir hier quasi nur trockene, heiße Luft haben.
Ja, Heat Dome wiederum. Ich habe jetzt von den Kollegen gehört, in Brüssel, das Paradise City stattgefunden. Da hatten sie 39 Grad. Das ist ein unangenehmer
Heat Dome. Das ist
Heat
dann Dome. Wieder zu.
Ja. Man kann also als Veranstalter weiterhin nur jammern, wenn man will. Aber wir jammern nicht. Wir schauen, dass wir es hinkriegen, dass es. Wenn es regnet, schauen wir, dass wir genug Unterschlupf finden und wenn es heiß ist, schauen wir, dass es Möglichkeiten zum Kühlen gibt.
Du hast es gerade erwähnt, Paradiesgarten ist ja nicht eine Erfindung von dir jetzt oder eines mutigen Kollektivs, sondern das ist das Schwesterfestival von Paradise City in Belgien. Auch das Impressum zeigt ja belgische Geschäftsführer unter anderem, stimmt das?
Stimmt.
Ja. Wie viel Österreich steckt in diesem Festival eigentlich wirklich?
Also ich muss sagen, ohne den Mut und ohne die Collaboration mit Paradise City, die vor 6 Jahren mittlerweile, kurz vor Covid, auf mich zugekommen sind mit der Idee, hätte das nie stattgefunden. Es braucht schon einen gewissen Mut, einen gewissen Wahnsinn und ein gewisses Gefühl von, das schaffen wir zusammen, dass sowas stattfinden kann. Mhm. Die haben uns extrem, oder uns, wir haben hier eine österreichische Firma und ein österreichisches Team, das heißt, die Identity und auch schon der Name ist in Deutsch, ist schon sehr österreichisch. Das war mir vor allem immer sehr, sehr wichtig. Kein Copy-Paste-Event, da gibt es genug Beispiele, die ich damals, wo ich in Amsterdam gearbeitet habe, gesehen habe, das geht schief, wenn du glaubst, dass du dein Konzept copy-pastest und sagst, hier ist es, hier sind wir sind die Besten. Man muss ganz, ganz von vorne anfangen und die Szene spüren und kennenlernen. Und das haben wir die ersten Jahre getan. Aber schon sehr wichtig gewesen und ist nach wie vor wichtig, den Fingerpuls auch zu haben. In Belgien, weißt du, da geht schon viel, viel mehr in Brüssel und in Antwerpen. Und das ist schon sehr spannend, vor allem wenn es ums Booking geht, da Dinge zu teilen und mit Leuten zu sprechen und neuesten Sounds zu hören und coole Kollektive kennenzulernen. Ist schon sehr, sehr cool und sehr praktisch. Hilft uns in vielen Dingen.
Und es hat euch ja letztes Jahr wahrscheinlich auch leichter zu einem wirklichen Riesen-Headliner wie Charlotte Witte gebracht.
Absolut, die antwortet nicht auf meinen Call.
Nicht? Ja, Paradiesgarten, das haben wir ja schon mehrfach besprochen, liegt ein bisschen an der Peripherie. Man ist zwar sehr schnell mit dem Auto dort, aber das wollt ihr ja eigentlich gar nicht. Das sollte eine 30-Minuten Zugfahrt ab Wien sein, dann gibt es sehr viele gratis Nightliner zurück in die Hauptstadt, auch von Bratislava ist man ja schnell da. Kuratierst du jetzt quasi für den Wiener Raum oder für diesen Grenzraum, wo natürlich auch die slowakische Hauptstadt mit eingeschlossen ist, samt dem niederösterreichischen Umfeld?
Ich kuratiere eigentlich mit keiner Konzentration und auf einen Raum. Wir sind, wo wir sind, und wir sind sehr happy, dass es eine halbe Stunde von Wien entfernt ist. Der Großteil der Besucher und der Besucherinnen kommt aus Wien. Sich zu fokussieren auf einen Raum und zu kuratieren, würde ich mich nicht trauen. Aber es ist ein lustiger Zufall, dass eigentlich Bratislava näher ist als Wien und Ungarn auch nicht weit weg ist. Und es kommen immer mehr. Es ist zwar eine andere Art der Communication, wenn man dort mit den Leuten spricht. Da gibt es schon einige Thresholds, die man überbrücken muss, dass Leute auch kommen. Aber sie finden es spannend und sie freuen sich und sie reden. Also ich habe jetzt mit einem Kollektiv gesprochen, die jetzt gerade ein Festival gemacht haben. Sie reden von Wien, wie wir über Brüssel oder Amsterdam reden. Also die,
wirklich? Na, da. Er macht ja jetzt oder er spricht ja gern von Local Energy. 2024 war laut der Berichterstattung etwa die Hälfte der Acts aus Österreich. Und auch 2026 schreibt er ausdrücklich von Local Heroes from the Vienna Scene. Es gibt viele Locals auf dem Line-Up. Plant ihr da vielleicht auch mal andere Locals, jetzt zum Beispiel aus Bratislava oder aus Ungarn, einzubauen?
Ja, du sprichst es richtig an. Also das macht mir wirklich am meisten Spaß, ist, wenn wir unsere Aufgabe, unsere Core Identity ernsthaft nachverfolgen und wirklich etwas tun auch für die Szene. Und deswegen auch immer die Idee, ein Kollektiv einzuladen und die Stage zu hosten und dort mindestens 2, 3, 4 von dem Kollektiv spielen zu lassen, um auch diesen echten lokalen Vibe wirklich stattfinden zu lassen. Du sprichst es aber richtig an. Die Hauptszene in Österreich ist in Wien, danach dramatischer Abfall und dann geht's weiter. Aber es gibt coole Dinge und manchmal schaffen wir es besser, auch Innsbruck und Salzburg und darüber hinaus mitzunehmen. Manchmal gelingt uns das nicht so gut. Es ist halt dem geschuldet, dass sehr, sehr viel in Wien passiert und wir von dem uns natürlich hauptsächlich beschäftigen mit dem.
Wenn man jetzt das Line-Up der Wiener anschaut, dann sind die aber doch fast ident mit dem letzten Jahr. Fast. Ja. Ist das geplant oder
du meinst,
sagt ihr never change a winning team?
Ja, es sind das genau, du sagst es richtig. So eine Cooperation mit Radio Rodina wollen wir wahrscheinlich nicht so bald aufhören. Und geht dann, glaube ich, eher darum, was Neues zu machen. Und eben gerade das Beispiel ist unsere Erneuerung am Festival, die Fritz Koller Presents Radio Rodina Live Sessions, dass ich es rausbringe. Aber was es in anderen Worten ist, ist das Radio Rodina Studio nachgebaut am Festival, um dieses Erlebnis, das man normalerweise indoor spürt, outdoor zu erleben, live gestreamt. Und solche Sachen sind spannend. Manche Dinge wiederholen wir nicht, manche wiederholen wir. Manchmal reachen wir out zu neuen Kollektiven.
Also Radio Rodina, die Kollegen übrigens, die bauen das Studio ja quasi nahezu 1:1 nach.
Stimmt. Und
wie wird das dann laufen? Die holen dann auch die Acts und machen dann mit denen dann vor Ort Interviews und so weiter.
Genau, genau. Also es soll wirklich genau dieses Gefühl wiedergeben, nur eben outdoor.
Also das Studio ist auch outdoor?
Studio ist auch outdoor. Wir sind komplett outdoor. Jetzt die nächste Frage, was ist, wenn es regnet? Dann müssen wir uns darum kümmern, dass es eben trocken bleibt.
Okay, das heißt, dann baut es ein Dach.
Wir haben ein Dach.
Okay, gut. Ja, jetzt muss ich was fragen natürlich, vielleicht nicht deine Lieblingsfrage, aber es gibt ja heuer zum ersten Mal eine nicht gewünschte Konkurrenzsituation. Ich habe auch schon versucht, die Veranstalter von dem Festival einzuladen, sind sehr, sehr beschäftigt, wird wahrscheinlich nichts werden. Es gibt am 1. August in Wien auch ein Summer of Love Festival. Ein eintägiges zwar nur, aber natürlich, die fahren auch auf alles, was Rang und Namen hat. Wie sehr trifft euch das?
Ich merke es schon, wir merken es. Samstag findet das Isle of Summer statt. Ich merke es schon, dass die Leute das ausprobieren wollen. Ich kann es aber nicht jetzt wirklich direkt sagen, was der Einfluss ist. Ideal ist es nicht, dass wenn wir zwei coole Festivals haben im Sommer in Wien, dass sie am gleichen Tag sind. Hat sich aber leider nicht vermeiden lassen.
Habt ihr da Gespräche geführt?
Ich glaub, leider zu spät. Ja. Leider zu spät. Wir haben jetzt eine Basis und jetzt haben wir einen Kontakt. Aber es ist auf der Donauinsel leider schwierig, die Termine so zu legen, dass man sagt, ich suche meinen aus. Der war frei, den haben sie genommen. Da waren wir. Das heißt, heuer ist es einfach unglücklich gelaufen. Nächstes Jahr wissen wir.
Also nächstes Jahr wird es das nicht wieder geben.
Nächstes Jahr wird das auf keinen Fall.
Aber das ist natürlich das, was ich mehrfach schon erwähnt habe. Österreich ist ja nicht gerade gesegnet mit tollen elektronischen Festivals und Events. Und dann ist das am selben Wochenende. Das ist ja auch eine finanzielle Frage. Selbst die sagen, wer mich interessiert, beides. Ja.
Absolut, absolut. Ja, der einzige Vorteil, der daraus zu ziehen ist, ich hoffe, dass das ein cooles Event wird, natürlich. Ich hoffe, dass Leute dorthin gehen und sagen, es war eine lässige Veranstaltung, ich will mehr davon. Und ich habe irgendwie nie den Gedanken von, hoffentlich geht's schlecht und wir sind die Einzigen. Ich denke mir immer, wenn Leute glücklich von einem Event nach Hause gehen und mehr davon wollen.
Also ihr werdet jetzt nicht hergehen und sagen, wir sind...
No way.
Ja, yeah, no way.
No way.
Ja, dann wünsche ich natürlich da mal alles Gute. Es wird sich natürlich, wie du schon gesagt hast, sehr mit dem Wetter drehen. Da wart ihr ja nicht immer gesegnet. Hoffen wir es mal auf heuer. Kommen wir zum Schloss Bruck. Das Schloss Bruck und der Harachberg haben wir ja auch schon mehrfach erwähnt. Das ist ja kein leeres Backdrop, sondern ein historischer Landschaftsgarten mit seltenem Baumbestand, dann großteils öffentlicher Zugänglichkeit und ja auch so gesehen hoher ökologischer Bedeutung. Ich durfte ja schon durchwandern. Das ist ja ein bisschen ein Märchenpark. Welche Installation, welche Bühne, welcher Sponsor vielleicht oder welcher Crowd-Effekt war dir zuletzt zu viel dort?
Es, genauso wie du sagst, das ist ein wertvoller Ort. Es gibt dort einen echten Schlossbesitzer. Es ist nicht nur eine leere Location, wo man alles hinstellt und sagt, hier sind wir, machen wir, was wir wollen. Es ist einerseits ein Schlossbesitzer, den man respektieren muss, der Gott sei Dank aber sehr, sehr cool ist und das Festival von Tag 1 unterstützt. Ohne den ging es nicht. Es ist eine Bevölkerung rundum, die man auch respektieren muss. Das ist basically deren Park. Da verbringen sie ihre Freizeit, dort gehen sie laufen, da gehen sie mit den Hunden, mit den Kindern spazieren. Es ist, sie verwenden es und sie sehen es als ihren Garten. Das heißt, das Paradiesgarten war am Anfang gar nicht so willkommen, weil sie gedacht haben, um Gottes Willen, da wird alles kaputt.
Rave,
um Gottes Willen, der Volk-Bürgeraufstand und alle Dinge. Und dann gibt es das dritte, ist der Naturschutz und den muss man sehr, sehr ernst nehmen.
Da gibt es ja sicher auch jede Menge Tiere. Ne?
Absolut. Also es gibt Gott sei Dank nicht in der Zeit nichts Dramatisches, sodass wir wirklich, sonst würden wir ja nicht stattfinden, aber man muss Acht geben. Das sind
Kein Rekonvent,
aber es gibt Fledermäuse und wir müssen Acht geben auf die Fledermäuse. Und es gibt schon sehr viele, da könnte ich ins Detail gehen, über was wir alles tun müssen, um dort stattzufinden. Das heißt, es scheint easier, als es ist, aber du sagst richtig, es ist ein Backdrop, den man respektiert, wo wir aber auch extrem dankbar sind. Aber es gibt Restrictions, die nicht nur vom Besitzer kommen, sondern eben auch umweltrechtlich.
Aber das wurde ja jetzt oder ist ja eigentlich schon länger. Wir, für uns vielleicht, ist es erst seit 5 Jahren auf der Landkarte. Es ist ja auch schon vorher eine Kulturlocation gewesen. Es finden ja dort, glaube ich, du hast es mal gesagt, 6, 7
Musical
Wochen.
Festival gab es mal vor 10 Jahren. Dann gibt es einen Weihnacht. Es gibt immer wieder Geschichten dort. Und ich glaube, es werden in Zukunft auch immer mehr Geschichten dort passieren. Jetzt ist ein Museum eröffnet worden. Dem Schlossbesitzer ist es extrem wichtig, dass dort Dinge passieren. Von davor war es genau andersherum. Da war es eher wichtig, dass das kein Klotz am Bein ist. Jetzt probiert man wirklich das Reviven und das Paradiesgartenfestival. Man glaubt es nicht, aber das war ein echt wichtiger erster Schritt für diese Schlosslocation, damit sie vom Fleck kommt, damit sie auf der Map landet, weil ich kannte Bruck und der Leiter davor nicht.
Und das Schloss selbst, das ist aber nach wie vor, also innen quasi noch nicht restauriert wirklich, oder?
Doch, es gibt jetzt ein Museum.
Das ist drinnen im Schloss.
Du kannst einen QR-Code draußen scannen und gehst durchs Museum durch ein paar Räume, es wird dir alles genau erklärt. Also, du kannst dir nicht vorstellen, es ist echt so viel passiert in diesem Schloss. Und wir fangen auch langsam an, die Räume zu nutzen. Also ich bekomme jedes Jahr Dutzende Anfragen über, dürfen wir ins Schloss rein? Was gibt's im Schloss? Jetzt machen wir heuer zwei, also ein Ding kann ich schon verraten. Jetzt wird es eine Area im Schloss geben, wo wir mal ein Brunch anbieten für Leute, die in der Früh kommen wollen und ein Glas Wein trinken und ein Bloody Mary und ein gutes Brunch haben wollen und eine eigene Rückzugs-Area im Schloss. Es gibt dann eigene Toiletten dort und Garderobe. Ich nenne es absichtlich nicht VIP-Area, weil das für mich ein bisschen ein Unding an einem Festival ist, weil ich habe sehr ungern, wenn es zwei verschiedene Klassen gibt. Ja. Aber es gibt die Nachfrage und jetzt ist es hergerichtet und werden wir es einmal öffnen und schauen, dass es dort einen eigenen Raum gibt. Und
das heißt, frei nach George Orwell wird es ein paar Gleichere geben, die dort hinten reinkommen.
Es gibt immer ein paar Gleichere.
Ja. Aber es gibt nach wie vor keine Partys da drinnen.
Jein. Schauen wir mal.
Okay, geil.
Es gibt was in Planung.
Okay. Also doch einiges Neues, aber das ist eh klar, nach 5 Jahren dreht sich das natürlich immer weiter und ihr seid ja, wenn man es wirklich will, sehr erfolgreich, was ihr auf jeden Fall auch seid, laut auch eurer Kommunikation, one of the greenest festivals in Europe, oder? Aber gleichzeitig, das habe ich jetzt zumindest recherchiert, weist euer eigener AGF-Bericht für 2025 195 Tonnen CO2 aus, also 61% davon aus Publikumsmobilität, und benennt auch Unsicherheiten beim Material sowie ausgeschlossene Bereiche wie Hotelübernachtungen oder Abwasser. Wann wird denn jetzt eigentlich CO2-neutral dann wirklich zu einer bequemen Komfortformel für die nicht nachfragen, und wann zwingt dich dann Nachhaltigkeit dazu, sprachlich vielleicht ein bisschen unsexy zu werden?
Es ist eine extrem wichtige, gute Frage und ein wichtiges Thema. Und anschließend wäre noch die Frage zu stellen, ist ein Festival dann einmal nachhaltig? Ist es jetzt fertig? Ist es jetzt das Green Festival? Was wollt ihr damit haben? Für uns war es, eben angesprochen, die Zusammenarbeit mit den Belgiern. Für uns waren es am Anfang zwei Dinge. Wir wollen die elektronische Musik in ihrer Form in Wien, diese Underground-Kultur gemeinsam mit internationalen Acts verbinden. Und natürlich, es ist eine Party. Und das Zweite, ein Festival hat immer die Möglichkeit, etwas zu machen, was außerhalb einer Comfortzone ist. Es ist eine kleine Stadt, die wir dort entwickeln. Mhm. Und in dieser Stadt haben wir gesagt, soll es in die Zukunft schauen und ein gemeinsames Miteinander sein, das auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. Deswegen wollen wir ein Green Festival sein. Und Green können wir nur sein, indem wir es messen. Das heißt, wir arbeiten zusammen mit AGF, mit der Greener Future. Mhm. Nichts anderes als eine Auditing Company, denen du einen Haufen Daten schickst, wo genau diese Werte am Schluss herauskommen, die du ansprichst.
Die natürlich auch für dich selbst wichtig sind, klar.
Genau. Ja. Und bei mir geht es weniger darum zu sagen, wir sind grün, ihr nicht, wir sind sustainable, ihr nicht, sondern mir geht es darum, diese Haltung wahrzunehmen und Entscheidungen darauf zu basieren, in Produktion, im Künstlerbooking, in der Kommunikation, weil ich glaube, dass es richtig ist. Und ich glaube, es ist eine coole Aufgabe, ein Festival anders zu gestalten. Und wir hatten es, wir haben neu gestartet, deswegen die Idee. Und weil du ansprichst, es gibt natürlich Faktoren, da sind wir nicht gut. Und es gibt Faktoren, da sind wir sehr, sehr gut. One of the greenest festivals Europe, deswegen, weil 90% mit dem Zug ankommen. Mhm. Gibt es, glaube ich, gar nicht den Wert in der Höhe international. Aber es geht nicht darum, sich zu rühmen, und das als Marketing-Tool, weil es auch wahrscheinlich nicht funktionieren würde, zu sagen, wir sind grün, kommt's. Es geht darum, Haltung zu haben und jedes Jahr ein bisschen besser zu werden.
Mhm. Ja, und ihr seid wahrscheinlich auch eines der wenigen Events, die das dann auch wirklich misst, ja. Ehrlich misst wahrscheinlich. Ich nehme mal an, dass es ehrlich gemessen ist, weil ja auch Daten drin sind, die vielleicht nicht so schmackhaft sind.
If you can measure it, you can manage it.
Okay. Also, 2025, also letztes Jahr, wurde ja erstmals kein klassisches Camping mehr angeboten. Wenn ihr die alten Podcasts hört, da haben wir ja gerade darüber gesprochen, dass das Campen unter alten Eichen auch ein bisschen Teil eurer besonderen Erzählung vom Ort sein sollte. Jetzt ist das natürlich ein Punkt, der schwierig ist. Das haben mir auch ein paar Leute gesagt. Naja, ich weiß nicht, der Heimweg ist das halt dann immer. Ja, natürlich hinfahren, da ist man noch voll Energie. Mit dem Auto will man nicht kommen und der Heimweg ist es dann. Was verliert denn ein Festival, wenn es logistisch zwar effizienter wird, aber sozial poröseres, langsameres Zusammenleben ein bisschen verschwindet? Weil man eben weg muss, außer man hat da Glück und kriegt ein Pensionszimmer.
Mich trifft sehr, aber weil du es richtig ansprichst, dass der Core und das Tolle an einem Festival ist, dann auch wirklich den Abend zu verbringen, Zelt an Zelt, Leute kennenzulernen, den mühsamen Weg zur Dusche, Zähneputzen draußen, all das, was man eigentlich nicht gerne macht, sondern und einfach als Erlebnis sieht. Es ist ein Adventure, und sich wirklich aus seiner Comfortzone rauszubewegen, das alles ist das Camping. Nur meine Aufgabe ist auch, das Ganze wirtschaftlich zu gestalten. Und es war schon besonders teuer. Es ist ein wirklich mitten im Park ohne Infrastruktur. Man könnte schon hinfetzen, Zäune und sagen, here we go. Und sagen, es reicht, wenn wir einen Parameter schaffen. Aber das ist es für mich auch nicht. Ich möchte schon diesen Vibe und die Qualität von Paradiesgarten, die man am Festival spürt, auch aufs Camping bringen. Mhm. Wir haben damals gratis Frühstück angeboten. Es gab Yoga-Session, Icebathing, es gab Glamping-Zelte und. Es gab wirklich schöne Häuseln und coole Duschen. Das alles ist extrem teuer. Und für den Anteil, so wie du es richtig sagst, der Anteil der Wiener ist groß, die wollen wieder nach Hause in ihre eigene Dusche, eigenes Frühstück, war das nicht genug, sodass wir gesagt haben, wir machen das weiter. Und
also es ist gar nicht so gut angenommen worden, oder?
Naja, nein, nicht gut genug, sodass ich sagen kann, okay, das Camping ist schon ein eigener Wirtschaftsfaktor. Es geht extrem viel Manpower und Produktion dort hinein. Es ist nicht gleich neben dem Festival, man muss ein bisschen hinspazieren. Man muss sich das schon sehr gut überlegen. Und wir haben gesagt, wir hätten mal einen Pause-Button und schauen, wie sich das Festival in den nächsten Jahren entwickelt. Es ist immer ein gewisser Anteil. Und wenn dieser Anteil den Punkt erreicht, wo wir sagen, da kommen genug, dann öffnen wir es wieder.
Aber gibt es in, sage ich mal, weiterem Umfeld Campingmöglichkeiten?
Leider nicht. Es gab letztes Jahr den Paradeiser Garten, aber ich glaube, der ist von der Behörde geschlossen worden. Der hat schon 400 Camping-Tickets verkauft und der Behörde Wind gekriegt und den Paradeiser Garten zugesperrt.
Okay, aber das ist ein Geschäft, eine
findige Geschäft. Das war einfach nur ein Bauer, der eine Fläche aufgemacht hat, aber vergessen hat, dass er dafür ein Gewerbe und Genehmigungen braucht.
Und alles Mögliche. Ja. Naja, und die und Übernachtungsmöglichkeiten in Bruck an der Leiter sind natürlich begrenzt. Hast du es eigentlich, du bist ja ein Mann der Zahlen, wie viele Leute können denn technisch gesehen in Bruck übernachten oder in der Umgebung?
Ich bin anscheinend kein Mann der Zahlen, ich kann es dir nicht auswendig sagen, aber Pandorf ist nicht weit weg und Pandorf hat Riesenhotels. Das heißt, wir haben weit mehr Capacity, als dass Leute übernachten können. Man muss halt schauen, dass man nach Pandorf und zurückkommt. Es gibt dort Shuttles, die angeboten werden von den Hotels zum Flughafen. Die können auch nach Bruck an der Leiter fahren. Es gibt genug. In Bruck an der Leiter gibt es nicht so viele. Da gibt es, glaube ich, 5, 6 Hotels und die sind eigentlich schon Anfang des Jahres ausgebucht.
Aber euer Staff schläft dann dort oder fahren die auch wieder zurück nach Wien?
Teils. Das Core-Team, auch die Belgier, kommen, wohnen dort in der Nähe. Aber nicht in einem Hotel, wo wir Besucherinnen Platz wegnehmen. Wir haben ein Airbnb, ein großes gemietet. Okay,
verstehe. Naja, es gibt ja natürlich auch private Partner und die sind schon seit langer Zeit relativ dieselben geblieben. Die ÖBB ist natürlich einer, die Wiener Städtische, Fritz Kohler, Mastercard, Global Payments. Würdest du die Finanzarchitektur des Festivals offenlegen, also nicht nur erzählen, wer euch unterstützt, sondern wer auch bei Wachstum, Haltung, Preisgestaltung und ästhetischen Entscheidungen am Ende da mit am Tisch sitzt?
Ja klar, das ist überhaupt kein Geheimnis. Ich glaube, das geht nur, nicht nur ich glaube, es geht nur in Zusammenarbeit. Also einerseits mit so einem Mobility-Partner wie der ÖBB, ohne dem ging es nicht. Ohne der Zusammenarbeit und dieser Kommunikation über die Night Trains, die nach 1 Uhr fahren oder nach 12 Uhr fahren, ging das Festival eigentlich nicht. Und ohne finanzielle Unterstützung, deswegen nennen wir sie auch Partner, es sind Partnerschaften. Es ist nicht ein Pitch-Deck, das ich hinlege und sage, hier, diese Wand kostet 25, diese Wand 30 und so weiter und so fort. Wir nehmen uns wirklich sehr viel Zeit mit den Partnern, um zu sehen, zwei Dinge. Was können wir am Festival Gemeinsames tun, sodass sowohl eure Marke als auch die Experience beziehungsweise das Nachhaltigkeitsthema am Festival improved wird. Heuer, das ist nur ein Beispiel, heuer arbeiten wir mit der Wiener Städtischen Versicherung zusammen, die das Thema Sicherheit hochstehen haben. Und da passt sehr gut zusammen das Thema Awareness. Und heuer haben wir eine eigene Awareness-Area, die wir eigentlich immer schon haben wollten und ein eigenes Awareness-Team und ein Awareness-Konzept.
Muss man ja, glaube ich, haben, oder?
Wir sind in Niederösterreich, aber wir hatten von Anfang an ein Awareness-Team. Okay. Aber jetzt haben wir eine eigene coole Area gebaut, die wirklich ein mega Step-Up ist und ein sehr, sehr umfangreiches Konzept, das um das Thema Awareness geht. Das sind Umsetzungspartner.
Und wie läuft das? Da kann man da was verraten? Also wie ist das dann so eine freundlich beleuchtete Mikrostadt? Oder?
Die Awareness Area im Festival, das ist ein Zelt. Das ist ein Zelt, da sitzt ein ausgebildetes Awareness-Team drinnen und für die hoffentlich wenigen, die ein Gespräch dort brauchen, haben einen Ort.
Ja. Persönliche Beratung.
Ja, absolut. Ja.
Okay, euer Ticketsystem belohnt natürlich wie alle, das muss man natürlich dazu sagen, Frühentschlossene und Newsletter-Abonnenten mit Presale und Wellenpreisen. Es gibt jetzt ja auch limitierte Rabatte für die Anrainer, oder? Oder gibt es nicht nur jetzt, gibt es schon länger?
Ja, genau.
Aus Bruck und Bruckneudorf und Barndorf und so weiter. Ist das ein ökonomisch effizientes Modell oder eines, das kulturelle Teilhabe ausgerechnet dort verteuert, wo das Einkommen, die Planbarkeit oder die Ortsanbindung am fragilsten sind?
Ja, du sprichst es richtig an. Das ist natürlich ein Spannungsfeld. Du hast einerseits natürlich den Willen, ein Festival zu machen, wo alle teilhaben können und versuchst es allen möglich zu machen. Das Konzept zu sagen, wir starten mit den günstigsten Tickets sehr, sehr früh und werden immer teurer, klingt gut, aber du sagst es richtig, nicht für jeden. Nicht jeder kann so früh planen und am Schluss bleibt das teure Ticket übrig. Wir haben Community-Tickets, also ich würde behaupten, dass jeder, der auf das Festival möchte und sich das nicht leisten kann, eine Möglichkeit findet, auf das Festival zu kommen. Mhm. Nicht, weil er einsteigt über die vielen Einstiegsmöglichkeiten, sondern weil er den direkten Kontakt entweder mit einem der Kollektiven oder mit uns direkt sicher die Möglichkeit hat. Aber Kultur kostet was leider, oder Gott sei Dank. Mhm. Wir müssen diese Riesenproduktion gegenfinanzieren. Es hat halt leider seinen Preis. Es wird auch bei uns leider alles teurer. Die Produktionskosten, die Kosten für das ganze Personal. Mhm. Und deswegen hat es auch da seinen Preis.
Wie ist das eigentlich bei euch? Ihr seid ja auf 3 Tage aufgeteilt, wie wir es schon vorher besprochen haben. Es gibt Samstag zum Beispiel, gäbe es jetzt für viele die Möglichkeit, auch in Wien was zu machen. Ist das der Anteil der Tagesticket-Konsumenten größer als bei einem anderen Festival? Beispielsweise jetzt, Lighthouse?
Kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, Lighthouse sicher nicht, weil Lighthouse kommt ja alles ganze Wochenende. Aber, ja. Aber wir sehen komischerweise das größte Wachstum, 35% mehr Festivalpässe als ein Wochenendticket. Leute committen.
Mhm. Und der ist natürlich auch preisgünstiger.
Logisch. Der ist preisgünstiger. Ja. Du sparst dir fast einen Tag damit.
Mhm. Für die Nachbarschaft, haben wir schon gesagt, gibt es limitierte Anrainertickets und zugleich betont ihr aber auch die bewusste Ruhe der Nachtstunden aus Respekt vor der lokalen Community. Klar, man will natürlich weitermachen. Ist das ein ernst gemeinter Gesellschaftsvertrag mit Bruck oder sozusagen die höfliche Form, sich für 3 Tage Ausnahmezustand Zustimmung zu organisieren?
Ja, das stimmt. Du musst ich sehe es eigentlich wie eine Hausparty in einer Wohnung. Du musst zu den Nachbarn gehen, anklopfen, eine Flasche Wein vorbeibringen. Nur, dass da 2.500 Nachbarn sind.
Aber Flasche Wein, wo? Ich hätte was.
Ich weiß, das wär's. Aber ja, das ist nichts anderes. Wir mussten wirklich sehr viel Überzeugungskraft. Ich habe es wahrscheinlich eh schon hier erzählt, aber ich bin wirklich in vielen Vorgärten gesessen und habe Kaffee getrunken. Und das ist eigentlich der einzige Weg, wie du mit dem zurechtkommst, ist wirklich eine Ansprechperson zu haben. Es hat, glaube ich, Halbbruck meine Telefonnummer. Am Anfang habe ich wirklich sehr viele Anrufe bekommen und bin mit unserem Soundtechniker in Vorgärten gegangen und habe dort gemessen und Leute beruhigt, dass nichts passieren kann. Aber Leute kennen es nicht und natürlich haben sie Angst und sie wissen nicht, hört das jetzt wirklich auf und wann hört das auf. Das heißt, Communication ist der echt Key und das darf man nie aufhören, auch wenn es wie letztes Jahr sehr, sehr gut geht. Wenn du das Wohlwollen von der Bevölkerung da rundherum verlierst, ist es schon sehr, sehr schwierig.
Wie ist das jetzt nach 5 Jahren? Ich meine, ihr habt sicher Ups and Downs gehabt. Es gibt es da so die einen, zwei, drei bösen Nachbarn, die nicht Ruhe geben wollen? Oder habt ihr jetzt gut arrangiert?
Klar, nein, die gibt's. Aber die sind auch Behörden bekannt. Die reden auch von den üblichen. Aber
kann man die dann so, es gibt ja Leute, die machen das ja, die zahlen denen ein Wochenende irgendwo in einer Therme oder was?
Habe ich mir auch schon gedacht, aber ich glaube, da wäre ich Reiseunternehmer geworden. Wirklich, da wären so viele Reisen gegangen.
Ganz Bunker der Leiter fährt nach, was ist die nächste Therme von der Fahrt?
Ja, vielleicht Bad Leupersdorf. Ja,
nein, die Seetherme, glaube ich.
Ah ja, genau, stimmt.
Sagt Martin. Ja. Naja, das heißt, ihr seid da natürlich dahinter, so wie ich dich einschätze, glaube ich, versuchst du ja auch immer sehr kalmierend darauf einzugehen. Um eins ist das ja immer nach wie vor vorbei, oder gibt es da Änderungen?
Nein, um eins ist vorbei.
Um eins ist vorbei, es gibt nach wie vor keine Afterhours.
Es gibt keine Afterhours, wir reden über die Bevölkerung, Rudi. Das ist schon ein heikles Thema, dass wir es stattfinden dürfen, bis Mainz.
Wenn die Leute feiern wollen, dann müssen sie nach Wien zurückfahren. Ihr wollt das eigentlich gar nicht so sehr, weil die ja am nächsten Tag wieder fresh sein sollen. Ja,
ja man kann es aber auch nicht vermeiden. Wir machen eine Afterparty am Samstag in der Grellen Forelle.
Genau.
Man kann es nicht vermeiden, Leute wollen ausgehen, wenn die Leute Energie haben.
Ja. Am Samstag wird natürlich jeder Club versuchen abzugrasen, was geht, weil er hat 2 Festivals und es wird jede Menge wütige Menschen geben. Ich habe gesehen, das O hat auch schon eine große, die sperren extra wieder auf. So kann man es natürlich auch machen. Kommen wir mal zum Line-Up jetzt. da gibt's ja vielleicht heuer nicht diesen ganz, ganz großen Act, so wie es Charlotte de Witt war am Schluss, sondern eben seriöse, coole, tolle Bookings. Ich würde mal sagen, musikalisch ist der Fokus auf House.
Wir versuchen wirklich die Bandbreite zu schlagen. Also du sprichst Charlotte Witt an, das war wirklich ein echt cooler Lucky Punch. Und der Hintergrund ist einzig und allein die gute Beziehung zwischen dem Paradise City Festival und der glückliche Zufall, dass unsere Scenographic, also unsere Stage Designerin, eine sehr gute Freundin von der Charlotte ist und sie ein gutes Wort eingelegt hat und sie auch sehr viel Spaß hatte. Sowas gelingt dir ab und zu mal, aber wir haben nicht das Budget. Wir haben ein gewisses Budget, da geht sich einiges aus, aber leider nicht jedes Jahr so ein Headliner. Wir haben eine Liste, die besteht aus Wünschen von uns, Wünschen von den Stagehosts, mit denen wir arbeiten. Und die klappern wir ab und machen, was möglich ist. Wird aber im Sommer immer schwieriger, kommt mir vor, weil Amerika immer mehr zieht. Es waren schon einige, die gesagt haben, wir sind in Amerika, wir können nicht. Es ist ja wirklich ein Spiel, das du spielen musst. Fragst du zu früh, zahlst du die Deppensteuer ein bisschen mit und bist halt auf der höchsten Fee. Bist du zu spät, läufst du Gefahr, dass eigentlich schon ein anderes Festival angefragt hat. Du musst genau den Sweet Spot hitten. Und da versuchen wir, beziehungsweise unser Booking-Team in Belgien und hier auch unsere Local Booker, die gesamte Bandbreite mitzubringen. Wir versuchen auch ein bisschen Drum and Bass hineinzubringen und ein bisschen was Neues hier und da, aber auch sicher ein paar Pleasing
Acts. Fritz Kalkbrenner hat mich ein bisschen gewundert, weil er eigentlich ja eh schon sozusagen von, ich sage jetzt einmal, von einem Skifestival in den Alpen bis zum O-Club schon überall gespielt hat. Wieso Fritz Kalkbrenner?
Ich glaube, für uns, wir freuen uns echt, dass er spielt. Für uns ist ich höre natürlich auch ab und zu, wie das Line-Up aussieht und wenn die Leute das Poster sehen. Und wir haben Gott sei Dank eine sehr, sehr dedicated Community, die weiß, wenn man hingeht, die Musik ist cool, ich brauche mich eigentlich gar nicht zu kümmern, so wirklich um die Acts. Aber es gibt auch Leute, die brauchen einen Namen. Und für uns war so ein Name der Fritz, und der raussticht und der das Festival ein bisschen auf dieses Level hebt. Bin froh, dass er kommt und dass wir ihn dabei haben.
Und gibt es irgendwelche Acts, auf die du dich ganz besonders freust?
Ich freue mich eigentlich sehr auf diese Radio-Rudiner Bühne, die neue, die wir am Wasser bauen, weil da kommen ein paar Live-Acts und das ist etwas, was ich von Anfang an schon am Festival auch haben wollte, ist Live-Musik. Es ist immer eine Frage des Budgets, auch der Produktion, aber da kommen ein paar ganz, ganz besonders coole Acts vorbei und das muss man sich auf jeden Fall anschauen, alle 3 Tage.
Wieder mit dabei einige Bekannte, Ryan Elliott, DJ Boring, DJ Gigola, Heartstring, ja, Ocason kennen wir natürlich auch, hat auch schon in der Forelle gespielt. In Summe gesehen ist es auf jeden Fall ein sehr kredibles Line-Up mit vielleicht eben dem einen großen, wie du es jetzt erklärt hast, der vielleicht ein bisschen heuer nicht dabei ist, aber ist das Publikum treu? Seid ihr so ein bisschen auch, glaube ich, in diesem Lighthouse, alte Pratersauna, Community drinnen, auch ein bisschen kein Sonntag ohne Techno, immer wieder starke Partner. Stimmt das so?
Ich glaube, das Lighthouse hat ein noch underground-digeres Booking als wir. Heuer und wirklich fantastisch. Und viele Leute, die dort sind, können echt ein einzigartig cooles Festival erleben. Tolle dort ist, du committest dich dort neben einem coolen Line-Up, aber auch für einen extrem coolen Urlaub, den du dort verbringen kannst, im Hotel, wo du deine eigenen Getränke mitbringen kannst. Das hat den Effekt, dass du mit dem Booking ein bisschen mehr Spaß hast, dass du sagst, okay, da kann ich mehr ausprobieren. Bei uns, wir sind in der Stadt, das ist eine, weißt du, was ich meine? Ja. Ich habe das Gefühl, du lockst die Leute mit einer Destination auch und du kannst dann noch freier buchen. Frei in dem Sinne, dass du dir aussuchen kannst und natürlich Booker haben ihre eigenen Gedanken und ihre eigenen Wege. Ich finde, das Wichtige ist bei uns, dass wir alles abspiegeln, weil nur Our Way wird es auch nicht spielen. Deswegen ist es eine gute Mischung, soll es auch sein.
Eure Sprache ist ja auffällig literarisch. Da ist eben von A New Chapter, Curiosity Rewarded und einem Space That Slowly Unfolds die Rede. Schreibst du damit so eine Haltung fest oder schon das Gefühl, dass das Publikum bitte empfinden soll.
Hoffentlich nicht, nein.
Lange bevor es durchs Tor gegangen ist.
Nein. Das ist nicht der Hintergrund, dass man die Haltung vorgibt. Aber ich glaube, es soll einfach diese Welt ein bisschen schon auch davor mitgeben und den Vibe. Und es gelingt uns ganz gut. Es ist schon der Ton, der es ausmacht und wie sich Leute damit verbinden. Wir haben den sehr, sehr freundlichen von Anfang an, weil das Authentischste für uns ist. Es ist wahrscheinlich nicht das most underground dark mit den aller experimentellsten Bühnen, aber es ist ein sehr, sehr warmes und freundliches und offenes Festival und das soll dieser Ton wiedergeben.
Es gibt wieder drei Bühnen, oder?
Ja, naja, vier mit Radio Rudina.
Es gibt vier mit Radio Rudina. Radio Rudina ist wahrscheinlich eine kleinere.
Das ist eine kleinere ein bisschen, ja.
Und habt ihr eigentlich da mal dran gedacht, das auch ein bisschen zu erweitern? Ich meine, Platz wäre genug, glaube ich.
Ja, werden wir auch, aber es ist langsam Bewegung.
Nächstes Jahr, wenn dann keine Konkurrenz.
Absolut, ja.
Ja, schöner ihr Schloss Bruck als halbverborgenen Sehnsuchtsort erzählt, desto größer wird ja theoretisch auch die Gefahr, dass Bruck zur atmosphärischen Kulisse für ein urbanes Wochenendpublikum schrumpft und das am Montag dann nach dem Festival wieder verschwindet. Woran würdest du selbst merken, dass Paradiesgarten einen Ort nicht mehr stärkt, sondern ihn bereits ästhetisch konsumiert?
Das ist eine wirklich sehr philosophische Frage. Um sie einfach zu beantworten, die Leute sind sehr happy, dass Gäste kommen und dass so auch ein paar wirklich ganz andere Leute kommen, die normalerweise am Brucker Hauptplatz flanieren. Die Leute finden es sehr, sehr lustig.
Am Brucker Hauptplatz flanieren?
Ja, also du siehst nicht nur, also da ist normalerweise nicht so viel
los. Ich hätte aber Alternativen dazu.
Was denn?
In einen Weingut fahren.
Ach so. Nein, also die Menschen sind happy und es gibt eigentlich keine Stimmung, wo es heißt, wir wollen unsere Ruhe. Also wenn das jedes Wochenende stattfindet, wäre das was anderes, aber eigentlich sind jetzt alle auf den Zug aufgesprungen, endlich passiert was in Bruck und wir sind noch nicht dort, wo es heißt, wir wollen unsere Ruhe haben und lasst uns alle und Festival weg. Also es war viel, viel Arbeit bis dorthin, aber es ist uns gut gelungen, alle einzubinden, die wir einbinden konnten. Das heißt, möglichst viele Businesses, die dort sind, von Foodtrucks über Lieferanten.
Nach wie vor nur vegetarisch?
Nach wie vor nur vegetarisch. Mhm. Volles Commitment.
Und was mir auch noch so lustig in den Kopf geschossen ist, steht nicht auf dem Zettel, man könnte ja eigentlich auch auf der Donau nach Bruck an der Leiter fahren, oder?
Kann man da aussteigen? Oder springt man einfach runter?
Naja, man könnte ja organisieren, dass man aussteigen könnte. Man könnte jetzt ja Schiffe mieten.
Ich weiß nicht, ob das nachhaltig ist, Rudi.
Ah, ist wahrscheinlich nicht. Ah, vergessen wir es. Ist vielleicht kommerziell erfolgreich, aber wahrscheinlich
nicht. Früher gab es aber eine Verbindung zwischen der Leiter und dem Schloss. Da konntest du von der Leiter zu dem Schloss, vielleicht können wir das anbieten, so mit deinem Stab. Kennst du diese alten Boote,
wo
du so,
ja. Aber da brauchst du viele, glaube ich.
Da brauchen wir einige. Und musikalische Unterstützung.
Vor einen Campingplatz wieder aufsperren.
Machen wir lieber einen Campingplatz.
Naja, da kommen wir schon langsam unromantisch zum Schluss. Also wenn Paradiesgarten, was wir alle hoffen, weiter wächst und nächstes Jahr wieder in neuem Glanz erstrahlen wird. Gibt es übrigens schon einen Termin?
Nächstes Jahr wechseln wir den Termin zwei Wochen früher. Ich glaube, das ist das 16., 17., 18., wenn ich mich nicht irre. Ist das
Juli.
Wochenende Juli.
Was dürfte dann, also wenn es weiter wächst, was dürfte auf keinen Fall dazukommen? Mehr Vipisierung, härtere Sponsorenästhetik oder größere Headliner-Reflexe? Oder die schleichende Verwandlung eines kuratierten Festivals in eine sehr hübsch fotografierte Eventmaschine?
Boah, keines von den ganzen. Ich glaube mal, wir müssen uns einfach immer wieder auf unsere Werte zurückgehen und schauen, warum es so erfolgreich ist und was es erfolgreich gemacht hat. Basically, in the end sind es die Leute. Wir haben jedes Jahr ein großes Survey, wo wir wirklich behaupten, dass wir den Vibe spüren, was war, auf Fotos anschauen und das Feedback zu hören. Aber eigentlich der Identity treu bleiben und zu sagen, das Wichtigste zu schaffen ist, dieses gewisse Gefühl auf der Tanzfläche, das man nicht wirklich beschreiben kann und die Nähe zum DJ. Nein, wir können nicht jetzt große VIP-Tribünen bauen, wo es dann eine noch gleichere Gruppe gibt als gleicher.
Die dann nichts zu trinken kriegt, die Seitenhieb.
Genau.
Und wie ist das dann eigentlich mit dem Fotografieren? Es gibt ja immer mehr No-Photo-Policy, aber das ist auf einem Festival, glaube ich, nicht möglich. Oder man darf fotografieren.
Man darf fotografieren. Ich glaube, alles immer in Grenzen. Wenn du eine riesengroße Kamera mitbringst und mitten auf die Tanzfläche stellst, das ist ein Limit. Ja. Aber sollst
werden wahrscheinlich genug Leute hingehen und sagen, bitte mich nicht.
Ja, nein, ich glaube, dass das kann man nicht verhindern. Wir schreiben zwar be in the zone, be in the moment und am besten das Handy unten haben. Wenn man Videos anschaut von Festivals, wie sie früher waren, ohne Handy oder gar nicht so lang her, ohne Handy in der Luft, das ist schon inspirierend.
Ja, ich
würde es am liebsten natürlich sagen.
Die besten Festivals von mir im Kopf sind im Kopf ohne Handy, weil wir alle wissen, wie wir noch die Ziegelsteine hatten. Da ging nichts mit Foto, ne? Oder später dann irgendwelche verpixelten Dinger.
Ja. Wenn du dich erinnerst, was war das beste Festival?
Ich war nie so auf so vielen, aber ich muss natürlich dazu sagen, Sonar in der Anfangszeit, draußen noch am Meer. Absolut. Also das war noch, ich glaube, tatsächlich noch in der Zeit, als man noch mit Pesetas bezahlt hat.
Wahnsinn.
Bevor sie dann in diese Industriehallen gegangen sind. Das war geil. Ja. Also da konnte man dann immer, da sind dann Leute durch die Zäune durch am Strand und ja, natürlich auch noch anders konsumiert damals, aber das war noch ein, da haben wir uns auch noch die Raves gegeben und da war das alles noch nicht so eine Riesenindustrie, wie sie jetzt ist.
Fantastisch.
Ja, ich sag dir herzlichen Dank.
Danke dir.
Und ich wünsche dir jetzt einmal viel Erfolg. Ich wünsche schönes Wetter, viele Leute, dass der Osten Österreichs an diesem einen Wochenende zum absolut boomenden Hotspot Europas wird. Darf man was verlosen?
Auf jeden Fall. Wir verlosen 2x2 Festivalpässe.
Habt ihr gehört? 2x2 Festivalpässe. Und wie immer, schreibt uns auf allen Kanälen. Es gibt ja den Clubkultur-Podcast, Instagram-Kanal. Es gibt aber natürlich auch den großen Bruder von Radio Superfly. Ihr könnt auch Mails an uns schreiben, an events@superfly.fm und so weiter und so fort. Wir werden dann verlosen und ich hoffe, das ist ein schöner Preis. Lieber Felix, vielen Dank. Nächstes Jahr beim 6-Jährigen sehen wir uns. Ein bisschen früher dann in dem Fall. Anfang Juli werden wir uns dann sehen, weil es ja schon früher ist.
Danke dir vielmals.
Checkt aus das Festival. Wer ist der letzte Act? Übrigens der allerletzte.
Das ist Heartstring.
Heartstring wird abschließen. Und ja, und ihr hört natürlich alle Podcasts weiterhin auf den Plattformen nach. Und in 2 Wochen hören wir uns dann wieder mit dem nächsten spannenden Thema. Bis dahin genießt den Sommer.
Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.